So, Bobby, du darfst kurz mal in unsere Mitte kommen, so umrahmt von schönen Leuten, weißt du, ist immer gut. Nee, das ist, glaube ich, nicht meine.
Hier ist der Zettel für Abkündigung.
Den brauchen wir später, glaube
Ach, bis später.
ich. Genau, wir haben ja vorher kurz gesagt, heute wird Andreas Bobbart, auch kurz Bobby genannt, uns zum Thema Hoffnung ein bisschen mit reinnehmen. Aber wenn ihr euch fragt, wer ist das eigentlich, ja? Wollen wir ihn kurz ein bisschen vorstellen? Ich habe mir mal fünf Schlagwörter von dir aufgeschrieben.
Sehr gut.
Du kommst aus unserem Nachbarland der Schweiz, bist Schweizer, bist Ehemann und Familienvater.
Stimmt bis hierhin alles, ja.
Gut, dann Google lügt nicht, habe ich gehört.
Ja.
Du bist Leiter eines der größten christlichen Werke der Schweiz. Und ja, mittlerweile, weil du das vierte Mal jetzt mittlerweile da bist, glaube ich, gell, beim Goi-Festival, bist du mittlerweile auch Goi-Kenner, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, man hat mir die Ehrenmitgliedschaft im GOI angeboten. Ich darf mich jetzt offiziell Goianer nennen.
Das ist schön. Ein neues Gesicht in unserer Gemeinschaft. Das ist doch wunderbar, oder? Genau. Und du hast mir
Ich
vor.
bin begeistert.
Und du hast mir verraten, dass du eigentlich gar keinen Käse magst, aber dein Lieblingsessen Raclette ist. Also, so wie wir es Schwaben aussprechen würden, du würdest es, glaube ich, anders sagen, gell?
Raclette.
Raclette, okay.
Raclette. Wobei, da wird man sogar in der Schweiz ausgelacht. Also je nach Dialekt sagt man Raclette oder Raclette. Raclette. Es klingt irgendwie französisch Raclette. Raclette.
Französisch sprechen könnt ihr da drüben ja auch, genau.
Ja, sollten wir.
Genau. Gut, wir wollen noch für dich beten und dann darfst du loslegen.
Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass wir heute hier sein dürfen und danke, dass der Bobby da ist. Ich bete jetzt, dass du unsere Herzen einfach aufmachst, dass wir das verstehen, was du heute zu uns sagen möchtest, was du durch ihn sprechen möchtest. Ja, sei du jetzt einfach seine Kraftquelle, seine Hoffnungsquelle, dass er einfach wirklich die Worte von dir eingegeben bekommt und mach uns offen für die Worte der Hoffnung, für die Worte der Ermutigung, vielleicht auch die Worte der Ermahnung, die du für uns vorbereitet hast. Dass wir jetzt einfach ja wirklich ankommen und aufmerksam auf das hören, was du heute bereithältst. Danke, dass du da bist. Amen.
Danke euch. Wunderbar. Ich habe mich gefreut, hier zu sein, vor allem zu diesem Thema. Ich glaube, es ist eines der. Oh, da sind ein paar, sehen mich da ja gar nicht. Ah, ihr habt euch extra dahingesetzt, hä? Ja, also okay. Ja, meine Stimme wirkt. Hoffnungsvoll. Ich glaube, es gibt kein Thema, das so stark, oder kein Wort, oder keine Dynamik, die so stark unterschätzt ist wie Hoffnung hier in Europa. Wir haben eine sehr hoffnungslose Sprache entwickelt. Es ist eine Kultur geworden. Es ist nicht alles hoffnungslos, aber die Kultur, die wir leben, die prägt das Hoffnungslose. Wenn wir Zeitungen lesen, dann labt sich der Deutsche und der Schweizer natürlich auch an all den Dingen, die nicht funktionieren, weil wir da auch gierig danach sind. Das Zeugs verkauft sich, alles, was weltweit hoffnungslos nicht funktioniert. Es würde sich auch Hoffnung verkaufen, das ist ja erstaunlich. Also wenn man dann wieder hört, wenn irgendjemand verschüttet wird und nach 14 Tagen gefunden wird, das sind ja diese Gold-Stories und die verkaufen sich auch. Aber trotzdem überwiegt in den Zeitungen die Hoffnungslosigkeit, weil es sich verkauft. Es ist wie Angst. Angst verkauft sich. Oder mit Angst kannst du Versicherungen verkaufen. Mit Angst kannst du eine ganze Wirtschaft ankurbeln, weil man ständig Angst hat. Man ist nicht gut genug gekleidet. Man hat das letzte Gadget nicht auf dem Smartphone. Man rennt eigentlich so Ängsten, die sind nicht so bewusst, aber man rennt denen hinten nach. Und deshalb mag eigentlich die Gesellschaft Angst, weil es die Gesellschaft ankurbelt. Es gibt so einen Antrieb. Und meine Hoffnung ist, dass wir zurückfinden, auch in Deutschland und in der Schweiz und in Europa, zu einem Antrieb, der von Hoffnung geprägt ist und nicht von Angst und nicht von Verzweiflung und nicht von Destruktivität, sondern von Hoffnung, weil wir unterschätzen, was für eine Kraft da drin liegt, wenn wir hoffen. Ich möchte euch heute Morgen die ganze Predigt mit Geschichten erzählen, falls das okay ist. Ich weiß, es kommen dann immer drei, vier theologisch Gewandte zu mir und sagen, das war ja keine Predigt. Oder die sagen, das ist jetzt zu wenig theologisch für so einen Gottesdienst, aber ich sage immer, was für Jesus gut genug war, ist auch für mich gut genug. Gell? Der hat ganz viele Geschichten erzählt. Ich möchte euch, Michael Edwards, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Michael Edwards hat mit 8 Jahren, hat er im Fernsehen Olympia geschaut und da hat er sich entschieden, ich will mal bei Olympia mitmachen. So ein kleiner Junge, der träumt, hoffnungsvoll und wie es so ist, dieser Edwards hat ein paar Probleme. Er hat eine Gehbehinderung, er hat eine ganz starke Sehschwäche und trotzdem diesen doofen Traum, bei Olympia mitzumachen. Also versucht er sich mit Judo, sehr erfolglos. Ich weiß nicht, ob er dann einfach diese Gegner dann gar nicht kommen sah oder so. Judo ist jetzt vielleicht nicht das... Er hat das fallen gelassen, hat dann Volleyball gemacht, aber da ist ja eigentlich das auch nicht von Vorteil, wenn man solche Einschränkungen hat. Er hat sich dann mit Reitsport probiert. Denkt man, kann mir das Pferd macht das Zeug. So, das ist noch schlau, finde ich. War total erfolglos. Aber sein Traum, seine Hoffnung blieb, irgendwann bin ich mal bei Olympia. Ich kann mir vorstellen, wie seine Freunde, vielleicht auch Eltern reagiert haben, ich weiß es nicht, ich will da jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann sagt, komm, Eddie, lass das. Also ich baue irgendeinen großen Lego-Turm, mache einen Guinness-Weltrekord mit irgendwas, mit ein Bein hüpfen, aber lass das mit Olympia. Aber der Kerl hat nicht aufgegeben. Britische Sturheit vielleicht. Der hat das durchgezogen und hat dann im Fernsehen, ich glaube, war irgendwo in den 80er Jahren, na, da bin ich sicher, es war in den 80er Jahren, hat er einen Sport gesehen, der war nicht so bekannt damals und das war Skispringen. Er hat gedacht, ich mache das. Warum? Weil es keinen einzigen britischen Skispringer gab. Also ist er an die nordischen Weltmeisterschaften gefahren. Ich glaube, etwa 86, 87 war das. Und er war Letzter auf allen Schanzen. Aber der Kerl hat sich da runtergewagt, war Letzter auf allen Schanzen. Aber weil er der einzige britische Skispringer war, hat er britischen Skispringrekord gesprungen. Und das hat ihm erlaubt, an Olympia 1988 in Calgary teilzunehmen. Und der Typ hat es tatsächlich geschafft. Und er müsste ihn mal googeln. Google ist nicht immer so ganz wahr. Ich will da jetzt nicht deine Träume, also ja, aber und deinen Mythos, die habt. Aber müssen wir mal googeln. Er ist bekannt und berühmt geworden. Er ist fast immer Letzter geworden, aber berühmt geworden als Eddie the Eagle. Weil an der Schlussansprache von Olympia hat der Olympiadirektor gesagt, manche von euch haben Gold geholt, manche haben verloren, und manche von euch sind geflogen like a eagle. Und hat er auf Eddie the Eagle angespielt. Und er wurde zu einem Synonym von Hoffnung, dass es nicht einfach hoffnungslose Fälle gibt. Und ich bin überzeugt, dass viele, viele hoffnungslose Fälle, selbst deklarierte hoffnungslose Fälle heute Morgen hier sitzen. Haben sich schön herausgeputzt, gottesdienstlich vielleicht sogar in Schale geworfen, lächeln, geben nach außen diese ganze Erfolgsdynamik, die man sich aufsetzen kann, aber innerlich hoffnungslos zerbrochen über Dinge, die ihr selber euch angetan habt, Dinge, die ihr anderen Menschen antut, über euer Versagen, über das, was mit dem Business nicht funktioniert hat, über all das, was zerbrochen ist, über euch selbst und Gott und die Welt, hoffnungslos enttäuscht. Ich möchte euch heute zurufen in meiner schweizerischen, ruhigen Art, steht auf, liebe hoffnungsvolle Menschen. Das ist rhetorisch, dürft sitzen bleiben. Aber innerlich, steht auf. Steht auf, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und da sind wir wieder, wieso erzählt der Geschichten, da sind wir bei der Bibel, wir können die ganze Bibel durchnehmen. Es sind ein Stück am anderen, es sind Menschen, die haben versagt, die waren Versager und Gott hat mit ihnen Geschichte geschrieben. In seinem Stammbaum ist eine Prostituierte, ist eine Frau, die ist mit dem eigenen Schwiegervater ins Bett. In seiner ganzen Geschichte, der biblischen Geschichte, sind Menschen, die haben unglaublich versagt. Und David, den nennt Gott Mann nach meinem Herzen und er war ein Mörder, der war ein Lügner, ein Betrüger. Und das sind nicht nur Einzelne, eigentlich alle, du findest keine normalen Menschen, du findest nur Menschen wie uns. Und das ist das wunderbar Befreien, dass Gott Geschichte schreibt mit hoffnungslosen Fällen, weil er der ist, der Hoffnung in die Welt hineintragen will, auch ins Goi hineintragen will. Steck nicht auf, gib nicht auf. Richte dich aus nach dem, der Hoffnung bringt. Und das Erfolg hat nichts damit zu tun, auf der Sonnenseite des Lebens zu leben. Das ist eine Lüge. Man ist dann neidisch auf die Erfolgreichen, ja? Da im Obergäu, hä? Gibt es so etwas überhaupt? Ich weiß nicht, wo die Erfolgreichen im Gäu sitzen. Man ist dann manchmal neidisch, aber Erfolg hat nichts damit zu tun, auf der Sonnenseite zu leben. Erfolg hat damit zu tun, einmal mehr aufzustehen, als umzufallen. Ich mag den Edison, Thomas Edison, 19. Jahrhundert, einer der größten Erfinder der Weltgeschichte, hat 2000 Erfindungen gemacht, 1100 Patente angemeldet, ein unglaublicher Typ. Und dann hat er sich an der Glühbirne versucht, wie schon viele vor ihm. Und er ist zigmal gescheitert. Man erzählt sich von 10.000 gescheiterten Versuchen. Er hat immer wieder einen neuen Faden versucht, der ist ihm durchgebrannt und er hat alle Materialien durchgetestet. Man kann ihm meinen, ach, ja, der ist nicht erfolgsverwöhnt. Und nach tausenden von erfolglosen Versuchen hat dieser Thomas Edison gesagt, ich bin nicht gescheitert. Er hat die Glühbirne immer noch nicht, aber sagt, ich bin nicht gescheitert. Ich habe zumindest 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Ich bin nicht gescheitert. Und er hat dann diese Glühbirne erfunden und hat gesagt, das größte Problem von uns Menschen ist, dass wir aufgeben. Das ist das größte Problem. Oder? Das größte Problem ist, dass wir innerlich aufgeben. Wir unterschätzen die Kraft, die Hoffnung auf unser eigenes Leben hat, weil Gott eine Kraft ins Hoffen hineingelegt hat. Bei uns im Deutschen ist Hoffnung so ein schwaches Wort geworden. Wenn dir nichts mehr bleibt, dann bleibt noch die Hoffnung. Ja, danke. Super. Ja? Oder ja, da muss man jetzt halt hoffen. Das ist so schwach. Aber das ist nicht die Dynamik, die Gott in Hoffnung hineingelegt hat. Ich hoffe mal, morgen ist schön Wetter. Ich hoffe mal, es kommt bald zum Gottesdienst. Ich hoffe, dass der Prediger nicht zu lang ist. Ich hoffe, der langweilt mich nicht. Das sind immer so schwache Hoffnungen. Aber Hoffnung ist ganz nah und unzertrennbar mit Glauben verknüpft. Im Hebräer heißt es, Hebräer 11,1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen. Man rechnet mit der Erfüllung. Es ist nicht einfach, ich glaube halt an irgendwas, sondern ein zweitklassiges Ding. Sondern Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Man rechnet mit Überzeugung, nicht einfach was Naives, Doofes, sondern weil man innerlich überzeugt ist und man hat eine Sicherheit gewonnen durch Erfahrungen, die man macht, dass diese Hoffnung sich erfüllen kann und wird, weil Gott sich das zustellt. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da ist Power dahinter. Und wir leben in einer Gesellschaft, die hat das Hoffen verlernt. Wir erzählen uns hoffnungslose Geschichten, wie es uns geht, wie es anderen geht. Wir lesen hoffnungslose Geschichten. Wir schauen die Politik an, schauen Angela Merkel und das ganze Gedönse an, können pro oder contra sein, aber wir sind immer hoffnungslos. Wir schauen die ganze Flüchtlingsdynamik an und wir sind hoffnungslos. Wir schauen, wie es Europa geht oder wie es anderen Ländern so, wie die vertrumpt sind. Und keine politische Aussage, tut mir leid. Und wir sind hoffnungslos, weil wir denken, oh, wo geht das alles hin? Wer sagt denn, dass keine Hoffnung mehr ist? Wer sagt denn, dass es nur noch abwärts geht, falls du das Gefühl hast, es geht nur abwärts? Ich sage immer, das Rad der Zeit hat keine unendlich langen Speichen. Und es gab immer hoffnungslose Zeiten. Und in diesen hoffnungslosen Zeiten, vielleicht 20. Jahrhundert, mit all dem, was geschehen ist, mit Weltkriegen, hoffnungslose Zeit, da sind auch gewaltige Aufbrüche geschehen. Gottes Wirken, Sousa Street, an Orten, wo man es nie geglaubt hat. Aufbrüche in der Kirche, wo man es nie geglaubt hat. Aufbrüche in Gesellschaften, von denen man nie geglaubt hat, dass die überhaupt aufbrechen können. Glaub nicht an die Hoffnungslosigkeit. Glaub nicht an die Hoffnungslosigkeit. Wer sagt denn, dass Gott nicht hinter all dem steckt? Je mehr Chaos, umso größer die Schöpfung, die Gott vollbringt. Das können wir der Bibel entnehmen. Am Anfang war Tohuwabohu, war Chaos, so beginnt es. Und dann kommt diese ganze Schöpfung und du bist ein Resultat davon. So hoffnungslos schaut das nicht aus. Und ich glaube, dass Gottes Dynamik auch in deinem Chaos, in dem Chaos deines Lebens, unglaubliche Schöpfung produzieren will. Aber wir dürfen der Hoffnungslosigkeit keinen Raum geben. Es hat einer einen Versuch gemacht, 1942, Walter Cannon hat das in einem Buch etwas veröffentlicht über Ratten. Voodoo Death hat das geheißen, Sudden Death, plötzlicher Tod. Er hat untersucht, warum Menschen plötzlich sterben. Man hat dem Voodoo Death gesagt, weil man da an viel Magisches hinein interpretiert hat, aber es gab auch nicht magische Fälle, zum Beispiel der Mann, der an einer giftigen Schlange, von einer giftigen Schlange gebissen wurde und dann in kurzer Zeit starb und dann später hat man herausgefunden, dass die Schlange ja gar nicht giftig war. Und dann hat dieser Walter Cannon diese Sachen untersucht und hat sich überlegt, warum sterben Menschen in solchen Situationen? Und er hat Ratten genommen. Ich sage immer, liebe Kinder, falls ihr noch da seid, macht das nicht zu Hause nach, was der macht. Weil der nimmt Ratten und schmeißt sie in so ein Glasgefäß mit Wasser, wo sie nicht raus können, sondern schwimmen müssen. Und lässt sie da ertrinken. Liebe Erwachsenen, macht das auch nicht zu Hause nach, gell? Also es gilt für alle, aber ihr seid selbstverantwortlich, wenn ihr älter seid als im Kindesalter. Auf jeden Fall hat er Ratten genommen, und das sind normalerweise gute Schwimmer, und hat die in Gefäße reingemacht. Also das war der Richter, das war ein anderer, der hat das gemacht. Der hat auf Kennen dann aufgebaut. Der Herr Richter hat das gemacht, hat die Ratten da reingeschmissen in ein Gefäß, hat die schwimmen lassen. Im Normalfall im Schnitt von 15 Minuten sind die ertrunken, diese armen Viecher. Dann hat er ein paar Ratten hat er eine Chance gegeben, hat die herausgehoben aus dem Gefäß, auf den Tisch gelegt, konnten sich erholen und nachher hat er sie wieder reingemacht da. Erstaunlich ist, dass die Ratten, die einmal kurz draußen waren, nicht einfach nur 15 Minuten geschwommen sind, sondern bis zu 80 Stunden. Das ist ein Faktor von 320. Und egal wie oft er den Versuch wiederholt hat, das einzige Merkmal, was die einen Ratten, die nach 15 Minuten ertrinken, von den anderen Ratten, die nach 80 Stunden ertrinken, unterscheidet, das einzige, was sichtbar war, war, dass die zweite Sorte, die Langschwimmersorte, Hoffnung hatte. Er hat ihnen einmal Hoffnung beigebracht. Und die haben durchgehalten, weil die gehofft haben, dass noch einmal etwas kommt, das sie aus dieser Situation rettet. Unterschätzt nicht die Kraft von Hoffnung in euren Leben. Wenn ihr für eure Ehe keine Hoffnung mehr habt, wird diese Ehe sterben. Und nicht, weil sie sowieso sterben würde, sondern weil ihr die Hoffnung aufgegeben habt. Wenn ihr für Beziehungen keine Hoffnung mehr habt, dann werden diese Beziehungen sterben. Wenn ihr für eine Kirche keine Hoffnung mehr habt, wird diese Kirche sterben. Wenn ihr für Bereiche eures Lebens keine Hoffnung mehr habt, werden diese Bereiche sterben. Wenn ihr für euch keine Hoffnung mehr habt, dann wird in euch etwas absterben. Unterschätzt nicht die Kraft von Hoffnung. Jesus sagt in Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt, ich bin hineingebrochen in die Dunkelheit. Und je dunkler es dir scheint, umso heller ist mein Licht. Ich möchte da hineinkommen. Lass mich hoffnungsvoll hineinscheinen in Dunkelheit von Deckenfront, in die Dunkelheit deines persönlichen Lebens, in die Dunkelheit von Europa, in die Dunkelheit deiner Kirche vielleicht manchmal. Lass mich hereinbrechen. Ich bin die Hoffnung. Ich bin gekommen, um das Erschöpfte aufzurichten, das Zerbrochene aufzurichten. Ich bin gekommen, um Verletzte zu heilen. Ich bin gekommen, um Traurige zu trösten. Das ist seine Botschaft. Und wenn solche Dinge auf dich zutreffen, dann lass diesen Christus an dich heran, weil er die Hoffnung für dein Leben ist, weil er die Hoffnung für diese Welt ist. Du sagst vielleicht, nein, ich bin wirklich einer dieser ganz hoffnungslosen Fälle. Bobby, du verstehst es nicht. Wenn du wüsstest, wie mein Leben ausschaut, ich kann dir sagen, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Ich habe das persönlich bei Freunden erlebt, wirklich hoffnungslose Fälle. Menschen, ein Freund von mir, ganz, ganz tief in den Drogenverkauf und üble Sache, Gewalt verstrickt, war im Gefängnis und da hat der Christus erlebt. Und das ist eine veränderte Person. Viele meiner Freundinnen haben Gott so erlebt, Und ihr Leben schaut anders aus. Auch mein Leben schaut anders aus, weil Christus in meinem Leben Hoffnung ist. Ich war einmal auf den Philippinen. Ich habe eine Familie, 4 kleine Kinder, und wir waren so doof und haben uns ein paar Monate auf den Philippinen gegönnt. Direkt neben Slum haben wir gelebt. Meine Frau ist sehr abenteuerlustig. Und ich mache das natürlich immer mit. Nee, es ist cool. Und da bin ich auf etwas gestoßen, das steht bei vielen Leuten auf der Bucketlist, auf dem, was man noch tun will, bevor man abtritt, gell? Oder bevor man die Adresse wechselt, wie es Billy Graham mal so schön gesagt hat. Ich habe da auf den Philippinen den Cape Musang gefunden. Ist ganz schwer zu kriegen, sage ich euch. Cape Musang, in anderen Orten heißt das Kopeluak. Heißt Cape Musang. Der Katze, der Wildkatze. Das ist Café der Katze. Da geht ein kleines Raunen durch die verständige Menge. Googelt das mal. Ja, das sind Kaffeebohnen, die tun es unserem Leben manchmal gleich. Es war so, dass die Weißen sind da bei den Philippinen, das waren die Reichen, die sind da gekommen und haben sich all die guten Kaffeeplantagen genommen, und die armen Einheimischen konnten nicht mehr Kaffee machen. Und was blieb ihnen anderes übrig? Es gibt solche Katzen, die essen manche Kaffeebohnen, Fleisch weg, und der Rest wird dann ausgeschieden. Und die armen Filipinos hatten dann keine andere Wahl, die haben diese ausgeschiedenen Kaffeebohnen genommen, haben die gewaschen und haben Kaffee daraus gemacht. Beschissener Kaffee. Ist jetzt einfach naheliegend, das zu erwähnen. Ja. Das Ding ist, die Weißen, so wie die halt dann sind, haben dann plötzlich gemerkt, dass dieser Kaffee, den die mit diesen Bohnen machen, dass der besser ist als der eigene. Und da hat man das Erstaunliche herausgefunden, dass diese Kaffeebohnen in der Katze drin einen einzigartigen chemischen Prozess durchlaufen. Und wenn die nach hinten dann rauskommen und so da liegen und wie wir manchmal da liegen und denken, jetzt mein Leben ist wirklich bescheiden, ich bleibe liegen, ich stehe nicht mehr auf, dann haben sie einen Prozess hinter sich, der macht sie einzigartig. Und es macht sie wertvoller als die Bohnen, die diesen Prozess nicht gemacht haben. Und für diesen Kaffee zahlt man in Europa für 1 Kilogramm bis zu 1200 Euro. Ja, ich hüte das wie meinen Augapfel. Ich weiß. Ich glaube, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt, weil die Bibel uns auch zeigt, dass wir manchmal Prozesse durchlaufen müssen, die sind sehr unangenehm. Und da schabt es uns manchmal buchstäblich das Fleisch von den Knochen. Und es schmerzt und tut weh. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und da heißt es im Römer in der Bibel, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und das kann manchmal wie Hohn wirken, wenn man mittendrin in der Katze steckt. Aber wenn man da durchgeht, das aushält, und wenn man bereit ist, dass die richtigen Hände das dann nehmen, dann wird aus dir etwas, das ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Und dann macht Gott aus deinem Leben einen einzigartigen Kaffee, der wertvoller ist als alles, was du dir erahnen kannst, der ihm immerhin seinen eigenen Sohn wert war, der er selber war als Christus im Kreuz, und hat den unglaublichen Preis für dich als diesen wunderbaren Lebenskaffee bezahlt. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt manchmal hoffnungslos scheinende Situationen. Es gibt manchmal schwierige Situationen, tragische Situationen, schmerzende Situationen. Aber wenn wir diesen Christus, dieses Licht hineinlassen, dann ist immer die Chance. Und es ist mehr als eine Hoffnung, es ist ein vorauswissendes Glauben und Wissen. Oder eine vorauseilende Dankbarkeit an Gott, dass Gott da etwas Wunderbares daraus machen kann und wird. Ich möchte mit einer letzten Geschichte enden. Das Wichtigste im Leben ist es nämlich nicht, was für Lebensumstände um dich herum sind. Es ist nicht entscheidend, in welchen Umständen du stehst. Es ist entscheidend, wo dein Leben verwurzelt ist. Es gibt diesen Baum in der Wüste, oder es gab ihn. Das ist der einsamste Baum der Welt. in der Sahara, südlicher Teil, Tenere-Wüste, 400.000 Quadratkilometer. Und da gibt es einen Baum, der steht einsam um ihn herum, 400 Kilometer weit, kein anderer Baum. Und er ist ein Mythos und es war mystisch, warum ein Baum in einer Wüste, die manchmal bis zu über 50 Grad heiß wird, wie kann dieses Teil da überleben? Geht gar nicht. Sie haben den magischen Baum genannt und 1973 haben Fahrer von einer Citroën-Wüsten-Rallye den Baum tot aufgefunden. Warum ist er gestorben? Aber die größere Frage ist, warum hat er überhaupt dort überlebt? 1939, also eine Hypothese ist, dass ein betrunkener Beduin den umgefahren hat, das würde sehr nach Mensch klingen. Aber 1939, das klingt auch nach Mensch, hat die französische Armee da Ausgrabungen gemacht. Sie wollten diesem Baum das Geheimnis entlocken und die haben da runtergebuddelt. 3 Meter hohe Akazie, die haben gebuddelt und haben nichts gefunden. Die haben über Monate gebuddelt. Das einzige Schöne waren manchmal verendete Vögel, die haben es bis zum Baum geschafft, sind da gestorben, die haben sie dann gefuttert. Nicht gefüttert, sondern gefuttert. Und diese haben da runtergegraben und sind nach Monaten in 35 Meter Tiefe auf Wasser gestoßen, Grundwasser. Ein Baum, 3 Meter hoch, der hat seine Wurzeln 35 Meter tief in die Erde geschlagen, um ans Wasser zu kommen. Das ist so hoch wie die Christusstatue in Rio. So ein kleiner Baum. Und deshalb hat er überlebt. Wahrscheinlich ist er abgestorben, weil diese französische Armee diese Wurzeln abgekattet hat. Das klingt wieder nach Mensch. Was mich fasziniert ist, dass dieser Baum ziemlich sicher zu anderen Bäumen gehört hat, es war eine Oase da und als das Wasser begonnen hat wegzusickern, war er der Einzige, der schlau genug war, mit seinen Wurzeln dem Wasser zu folgen. Alle anderen sind gestorben, dieser Baum nicht, weil er mit seinen Wurzeln dem Wasser gefolgt ist. Und das spricht in mein Leben hinein. Vielleicht stehst du im Moment in einer Wüste drin und es fühlt sich heiß an, Wüstenzeit. Aber es sind nicht die Umstände, die dein Leben bestimmen. Es ist die Frage, ob du mit deinen Lebens- und Herzenswurzeln dem Wasser gefolgt bist oder bereit bist, diesem Wasser zu folgen. Wo ist dein Herz verwurzelt? Wo ist dein Leben verwurzelt? Woher kommt die Kraft deines Lebens? Ich glaube, dass wir ganz oft falschen Kräften und Quellen vertrauen. Und wenn dann ein Wüstensturm kommt oder die Hitze groß wird, werden wir sterben. Christus sagt in der Bibel, ich bin die Quelle des Lebens. Bei mir ist lebendiges Wasser, ist seine Aussage.